Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Darin stellen wir Ihnen einen Buch- und Kinderhörspielautoren vor, der bis zum Prager Frühling in der ehemaligen Tschechoslowakei sehr populär war. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechischsprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Die Tschechen sind stolz auf die Teilnahme ihrer Soldaten in den ausländischen Armeen während des Zweiten Weltkriegs. Zur Zeit des Kommunismus wurde dieses Geschichtskapitel vernachlässigt, aber seit der Wende 1989 ist es dann allgemein bekannt geworden. Der Widerstand vor Ort im Protektorat Böhmen und Mähren während der Besetzung durch Hitler von 1939 bis 1945 steht dagegen immer noch etwas im Schatten der Betrachtung. Dabei war er ebenso bedeutend wie der Widerstand aus dem Ausland. Hören Sie nun die Wiederholung unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte vom 11. September 2010 von und mit Jakub Šiška.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Gefängnis Brandenburg bei Berlin. Ein finsteres Zimmer, in dessen Mitte eine Guillotine steht. An der Wand befindet sich eine hölzerne Bank, auf der die Verurteilten sitzen mussten, bis sie an die Reihe kamen. Bank des Teufels wurde sie genannt. Hier verbrachten tausende Menschen die letzten Minuten ihres Lebens, darunter auch hunderte Tschechen. Sie wurden von dem sogenannten Volksgerichtshof als Hochverräter des Reiches verurteilt. In den umliegenden Zellen warteten weitere Todeskandidaten. Durch die Wand hörten sie Schläge der Guillotine. Durch das Fenster sahen sie, wie die Särge hin und her gebracht wurden. Einer der Wartenden war Bosivoj Bartoníček, damals 19 Jahre alt. Heute ist er wahrscheinlich der letzte lebende Mensch, der dem Tod in dieser Umgebung entging. Er erzählt.
Jeder, der sich entschloss, am organisierten Widerstand teilzunehmen, musste eine Erklärung unterschreiben, dass er sich der Todesgefahr nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Nächsten bewusst war. Als unsere Gruppe verhaftet wurde, wussten wir also ganz genau, dass uns nur die Hinrichtung erwarten konnte. Wir haben uns deshalb darauf geistig vorbereitet.
Schon als 16-jähriger Schüler am Gymnasium in der ostböhmischen Stadt Česká Třebová schloss sich Bosivoj einer illegalen antinazistischen Organisation an. Zusammen mit weiteren Jugendlichen gab er Flugblätter und eine Zeitschrift heraus. Am Radiogerät seines Vaters hörte er ausländische Sendungen und übersetzte ihre Nachrichten. Zudem half er dem Organisationsleiter ab und zu bei Sabotagen, zum Beispiel bei der Beschädigung von Güterwagen bei Militärtransporten. 1943 flog die Widerstandsgruppe auf. 17 Jugendliche wurden nach den Ermittlungen und Verhören durch die Gestapo vor den Volksgerichtshof in Berlin gestellt. Warum gerade dort, das erklärt der Publizist und Schriftsteller Stanislav Motl.
Vor den Volksgerichtshof kamen Leute, die nach der damaligen juristischen Terminologie das Reichsschutzgesetz verletzt hatten. Es handelte sich ausschließlich um die Widerstandskämpfer. Für Nazis galten sie als die gefährlichsten Feinde. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, ging es hierbei von den Angehörigen verschiedener Nationen gerade den Tschechen am schlimmsten. Die Nazis konnten es nicht ertragen, dass Leute aus dem Protektorat, die aus ihrer Sicht unter Schutz des Reiches standen, es wagten, gegen das Reich zu kämpfen. Deshalb bekamen sie beim Volksgerichtshof die härtesten Strafen.
Es gab auf dem Gebiet des Protektorats viele solche Gruppen wie in Česká Třebová. Sie entstanden schon gleich nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, aber mit der Zeit stieg ihre Zahl noch weiter an. Im Sommer 1941 wurden alle diese Organisationen dem Zentralen Nationalen Ausschuss der Tschechoslowakei, also der Geheimen Widerstandszentrale, untergeordnet. Dann kam im Oktober 1941 Reinhard Heydrich als stellvertretender Reichsprotektor nach Prag. Sein Ziel war, die tschechische Frage endgültig zu lösen, wie sich die Nazis ausdrückten. Es begannen massive Verhaftungen und Hinrichtungen aller, die in Verdacht gerieten. Bořivoj Bartoníček und seine drei Kameraden wurden für ihre Tätigkeit zum Tod verurteilt. Nach dem Urteil wurde jeder von ihnen in eine separate Zelle gesperrt. Dies geschah am 20. Juli 1944, am denselben Tag, als das Attentat von Stauffenberg an Hitler misslang. Bartoníček erinnert sich an seine Gefängniszeit mit 66-jährigem Abstand.
Auf dem Boden der Zelle lagen Haarbüschel und ein abgeschnittener Hemdkragen. So wurden die Verurteilten auf die Hinrichtung vorbereitet. Es war alles perfekt organisiert, die Zellen blieben keine Minute leer. Sobald ein Häftling weggeführt worden war, kam der nächste. Die Zellen wurden offiziell Kramkästchen genannt. Wir waren Tag und Nacht gefesselt, damit wir beispielsweise nicht schreiben konnten. Ich habe mir verboten, an die Guillotine zu denken. Man kann sogar sagen, ich war stolz darauf, dass ich für die Nazis so gefährlich war. In diesem Sinne waren wir auf den Widerstand auch vorbereitet worden. Meine Eltern waren damit auch einverstanden. Nur am Montagmorgen und Donnerstagmorgen haben mich die Schläge der Guillotine immer aufgeschreckt. Dies waren die Hinrichtungstage. Ansonsten habe ich mich in die Bücher aus der Gefängnisbibliothek verkrochen. Die zu lesen war uns erlaubt.
Es ist kaum zu glauben, aber die tschechischen Widerstandskämpfer haben sich im Brandenburger Gefängnis Respekt bei ihren Wächtern erworben. Sie hatten sich freiwillig zum Widerstand entschlossen und rechneten mit dem Tod. Deshalb lehnten sie es ab, für bloße Opfer gehalten zu werden. Sie fühlten sich als Soldaten, die auf dem Gebiet des Feindes kämpften.
Wenn man weiß, wofür die Strafe ist, dann ärgert man sich nicht. Ähnlich wie Jan Hus vor seiner Verbrennung. Er hat sich nicht beklagt, er schimpfte nicht und schrie auch nicht auf dem Scheiterhaufen. Er hat dort gebetet, denn er fühlte sich im Recht. So hat er seine Richter moralisch besiegt. In Brandenburg war es dasselbe. Vor den Volksgerichtshof kamen keine kriminellen Verbrecher, sondern die Elite des Widerstandes. Auch unsere Gegner wussten das. Als die Wärter sahen, wie wir uns verhielten, welche Bücher wir lasen und wie gut wir Deutsch konnten, dann sagten sie oft zu mir, »Morgen, Herr Bartoníček. Gute Nacht, Herr Bartoníček.« Dabei war ich erst 19. Die Wärter wussten, was uns erwartet, und trotzdem verhielten sie sich uns gegenüber anständig. Sie wussten, dass wir den Kopf bis zum Ende aufrecht tragen werden.
Todesstrafen gegen tschechische Widerstandskämpfer wurden aber nicht nur in Brandenburg vollstreckt. Auch im Prager Gefängnis Pankraz wurde 1943 eine Hinrichtungsstätte geschaffen. Der Henker dort, der ehemalige Lagerhausverwalter Alois Weiß, richtete bis Kriegsende 1075 Menschen mit der Guillotine hin. Darüber hinaus wurden an vielen weiteren Orten des Protektorats Hinrichtungen durch Erschießen vorgenommen. Vor allem in der Zeit der Heydrichiade, also nach dem Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Heydrich, wurden tausende Tschechen als Feinde des Reiches erschossen. Ihre Namen wurden tagtäglich im Protektoratsrundfunk verlesen. Selbst der Ministerpräsident der Protektoratsregierung Alois Eliáš wurde wegen Widerstandstätigkeit hingerichtet. Als einziges Regierungsmitglied in den von den Nazis besetzten Ländern. Die Historiker glauben, dass die Zahl der hingerichteten Widerstandskämpfer im Protektorat größer war als die Zahl der gefallenen tschechischen Soldaten in allen ausländischen Armeen zusammen. Und das Schicksal von Bořivoj Bartoníček? 5 Monate lang wartete er auf seine Hinrichtung. 2-mal in der Woche drohte, dass der Staatsanwalt an die Tür seiner Zelle klopfte und ihm den Vollzug der Todesstrafe ankündigte. Im Dezember 1944 geschah aber ein Wunder. Er und seine 2 Kameraden aus der Widerstandsgruppe wurden begnadigt. Die Todesstrafe wurde in eine langjährige Haftstrafe umgewandelt. Nach dem Kriegsende kehrte Herr Bartoníček nach Hause zurück. Es war ein einzigartiges Glück, das tausende anderer nicht hatten. Deshalb lehnt er es grundsätzlich ab, dass lebende Widerstandskämpfer geehrt werden. Nur die Toten verdienen in seinen Augen eine Auszeichnung. Musik.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Dieser Tage wurde viel über den Start der ersten beiden Satelliten des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo gesprochen und geschrieben. Auch in Prag war das nicht anders, denn hier befindet sich seit kurzem der neue Sitz für die Verwaltungsebene des Systems. Aus diesem Grund hat Markéta Kachlíková für die aktuelle Lektion unseres Sprachkurses einen Tschechisch-Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, bei dem sich alles um unser Sonnensystem dreht. Mit ihrem Studio liest Irena Wernochová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, der geplante und aus technischen Gründen verschobene Start der ersten beiden Satelliten
Družice
für das europäische Navigationssystem Galileo hat die Aufmerksamkeit vieler Europäer auf den Weltraum
Vesmír
gelenkt. Auch im heutigen Sprachkurs wollen wir uns dem Kosmos zuwenden und schauen, wovon unser Planet Erde umgeben ist. Die Erde
Země
ist Bestandteil des sogenannten Sonnensystems.
Sluneční soustava.
So bezeichnet man das Planetensystem des Sterns.
Hvězda.
Den wir als Sonne.
Slunce.
Kennen. Das Sonnensystem umfasst die Sonne, die sie umkreisenden Planeten.
Planeta.
Und deren natürliche Satelliten.
Satellit.
Die Zwergplaneten.
Planetka.
Und andere Kleinkörper wie Kometen.
Komety.
Asteroiden,
Asteroide
und weitere. Die Planeten,
Planete,
kreisen um die Sonne auf Ellipsebahnen,
elliptická dráha.
Von der Sonne aus gesehen sind das Merkur,
Merkur,
Venus,
Venuše,
Erde,
Země,
Mars,
Mars,
Jupiter,
Jupiter,
Saturn,
Saturn,
Uranus,
Uran
und Neptun,
Neptun.
Um die einzelnen Planeten kreisen ihre Satelliten, die als Monde
Měsíce
bezeichnet werden, so wie bei der Erde. Die Gasplaneten haben Ringe
Prstence
um sich. Die Sonne mit ihren Begleitern ist, wie alle Sterne, Teil eines Sternsystems
Hvězdná soustava
bzw. einer Galaxie
Galaxie.
Sie ist mit mindestens 100 Milliarden weiteren Sternen
Hvězdy
ein Mitglied des Milchstraßensystems
Mléčná dráha.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Ende Februar startet der Mitteldeutsche Rundfunk das Kinderhörspiel Milena über 2 böhmische Hitzköpfe aus. Über den Müller Haferflocke und den Fischer Karpfenflosse. Es war nicht das erste Mal im deutschen Radio, aber es geschah aus einem aktuellen Anlass. Am 24. Februar wäre der Autor des Hörspiels, Ludwig Aškenázy, 90 Jahre alt geworden. Aškenázy wurde bis Ende der 1960er Jahre in der Tschechoslowakei viel gelesen, doch anschließend war der Autor vom kommunistischen Regime für 2 Jahrzehnte verboten. Ludwig Aškenázy ist am 18. März 1986, also vor gut 25 Jahren, gestorben. Hören Sie dazu jetzt die Wiederholung unseres Kultursalons vom 26. März dieses Jahres von und mit Jitka Mládková.
Ich bin ein zufrieden aussehender Pykniker, ein bisschen Sonntagskind und ich kann auch gute Soßen zubereiten. Es gibt Menschen, die glauben, dass ich die Lebenskunst beherrsche. Sie sagen zu mir, du hast es gut. Auf Schritt und Tritt bleibe ich bei jemandem stehen. Man schaut sich dabei mit einem Lächeln gut genährter Kinder an. Die Straßenbahnen klingeln, der städtische Rundfunk spielt laut und wir gehen aneinander vorbei wie glückliche Pilzesammler, die einen Steinpilz im Wald voller wunderschöner Giftpilze suchen.
So schrieb Ludwig Ashkenazi, Prosaiker, Dramatiker, Drehbuch- und Hörspielautor, Journalist und Übersetzer über sich selbst im Buch Schwarze Schatulle. Geboren wurde er als Sohn einer polnischen Mutter und eines tschechischen Vaters am 24. Februar 1921 in Český Těšín, Teschen, an der nordmährisch-südpolnischen Grenze. Ludwig Ashkenazi wurde als tschechoslowakischer Staatsbürger ins Geburtsregister eingetragen. Etwas später führte ihn das Schicksal nach Stanislav, hinter Lemberg, das zweitgrößte Zentrum des damaligen Galiziens. An der Lemberger Universität begann er, slawische Philologie zu studieren. Dann brach aber der Zweite Weltkrieg aus und Ashkenazi trat 1942 als Freiwilliger in die tschechoslowakische Auslandsarmee ein, die in der Sowjetunion gegründet wurde. Mit ihr nahm er auch an Frontkämpfen teil. Nach Kriegsende lernt Ludwig Ashkenazi in Prag im Frühjahr 1945 Leonie Mann kennen, die Tochter des deutschen Schriftstellers Heinrich Mann aus erster Ehe mit der tschechischen Schauspielerin Marie Ganova. Leonie und ihre Mutter waren im Mai 1945 aus Theresienstadt nach Prag zurückgekehrt. Zwischen Gorschi und Aschke, wie Leonie Mann und Ludwig Ashkenazi vertraut im Familien- und Mitarbeiterkreis genannt wurden, soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Ashkenazis berufliche Laufbahn beginnt 1945 als außenpolitischer Kommentator des tschechoslowakischen Rundfunks. 3 Jahre später wird er nach Israel geschickt, um von dort über den ersten arabisch-israelischen Krieg zu berichten. Bald folgten weitere Auslandsreisen nach Polen, Indien, Deutschland oder in die USA, über die er Reportagen schrieb. Ashkenazi war seit 1945 Mitglied der Kommunistischen Partei. Kein Fanatiker zwar, doch dem Inhalt seiner ersten Bücher war seine politische Orientierung anzumerken. Als man ihm später vorwarf, seine politischen Positionen nach der Konjunkturlage gewechselt zu haben, wehrte er sie indirekt in seiner Erzählung »Das Ei« etwas vieldeutig. Zitat:
»In jedem Leben gibt es Helden und Statisten. Ihre wahre Rolle im Spiel zu kennen, ist uns nicht vorbehalten. Derjenige, den wir für einen Helden halten, ist oft nur ein Statist.«
Um die Wende der 1950er Jahre ist allerdings eine deutliche Wende im Schaffen von Ludwig Ashkenazi zu merken. Der Historiker Eduard Burge dazu im tschechischen Rundfunk.
Ta změna se objevila v těch prvních knížkách vyšlých v roce 1955, kdy Ashkenazi.
Die Umkehr manifestierte sich in seinen Büchern, die 1955 erschienen sind, als Ashkenazi die Welt der Kinder und ihrer Fantasie entdeckt hatte. Vielleicht wollte er auch plagenden Kriegserinnerungen entkommen. Übrigens, sein ganzes Werk ist mehr oder weniger von seinen Kriegserlebnissen geprägt. Seien es seine Erzählungen für Erwachsene oder Märchen für Kinder. Ashkenazis Bücher haben sich seit der zweiten Hälfte der 1950er Jahre infolge dieses Themenwechsels zunehmender Beliebtheit erfreut. Es kann sein, dass viele Leser es bereits satt waren, die Aufbauprosa zu lesen und sich stattdessen nach mehr Fantasie und Poesie sehnten. Beides war damals bei Ashkenazi zu finden.
Ashkenazi wird allgemein als Meister der poetischen Details bezeichnet. In der Welt, die er in seinen Erzählbänden für Jung und Alt zeichnete, leben das Heitere und das Traurige sowie Jung und Alt miteinander in einer natürlichen Symbiose. Eduard Burget.
No tak v roce 1955 dosáhl prvního takového výrazného úspěchu s knihou povídek.
1955 konnte er den ersten deutlichen Erfolg ernten. Sein Buch Kinderetüden mit Kurzgeschichten über einen kleinen Jungen, für den sein Sohn Jindřich als Vorbild gedient hat, fand ein breites Publikum und begründete auch seine Popularität. Die positive Resonanz motivierte ihn zur Entscheidung, freischaffender Schriftsteller zu werden und außer Erzählungen auch Theaterstücke, Hörspiele und anderes zu schreiben.
Innerhalb kurzer Zeit erschienen weitere Erzählbände von Ashkenazi, wie zum Beispiel Das Hundeleben, Das Ei oder Die Lieben aus der Kiste. Mitte der 1960er Jahre gilt Ashkenazi bereits vor allem als Autor meisterhaft geschriebener lyrischer Erzählungen. In diesen zeichnet er die Welt seiner Träume, die im krassen Unterschied zu der ihn umgebenden, real existierenden Welt steht. Der renommierte Literaturkritiker Milan Jungmann schrieb 1963.
Das Schreiben ist für Ashkenazi eine Rettungstat, mit der er sich aus Schmerz und Machtlosigkeit erkauft, die den heutigen Menschen zu überschütten drohen. Ein Schriftsteller zu sein bedeutet für ihn, aus den Zeitgenossen stets das Bedürfnis der Reinheit und Schönheit herauszukitzeln. Er spült seine Augen mit reinem Wasser aus Traum und Fantasie, um im Rauch der Kriege und Drohungen des Atomtods nicht die hell leuchtende Märchenwelt, in der die menschliche Glückseligkeit beheimatet ist, aus der Sicht zu verlieren.
Ashkenazis Literaturschaffen für Erwachsene lässt im Lauf der 1960er Jahre nach und er wendet sich zunehmend der Kinderprosa zu. Außerdem schreibt er auch Dutzende Hörspiele, die im In- und Ausland gesendet wurden, bei der BBC in Kanada, Südafrika oder in Deutschland. 1963 wurde sein Hörspiel »Das Gespräch ging auf ihre Rechnung« als erstes tschechoslowakisches Hörspiel überhaupt mit dem Prestigeträchtigen Prix d'Italia ausgezeichnet. Erfolgreich war er auch im Kino. Beim Filmfestival in Cannes 1966 erhielt der tschechoslowakische Film Der Schrei von Regisseur Jaromír Jiříš den Drehbuchpreis. Drehbuchautor war Ludwig Ashkenazi. Am 3. Februar 1965 strahlte der tschechoslowakische Rundfunk ein Feuilleton von ihm in der beliebten Sendereihe »Lebendige Worte« aus, in der bekannte Persönlichkeiten das Radiopublikum ansprachen. Ashkenazi bekannte sich dazu, dass es ihm schwer gefallen sei, richtige, lebendige Worte zu finden.
Lebendige Worte sind kostbare Worte. Von toten Worten gibt es wesentlich mehr und man hat sich sehr daran gewöhnt. Manchmal ist von lebendigen Worten die Rede, doch viele Menschen nehmen keine Notiz davon.
In seinem Feuilleton erzählte Ashkenazi von einem Erlebnis mit einem seiner kleinen Söhne. Der fragte ihn, ob Ježíšek, das Christkind, also der Sohn von Jesus Christus war. Das brachte den Vater und Schriftsteller zu einer offen formulierten Überlegung, die kurz zuvor in der atheistischen Tschechoslowakei noch schwerlich hätte veröffentlicht werden können.
Uvědomil jsem si, že jsme vlastně stát, který vyškrt mnoho církevních.
Ich bin mir bewusst geworden, dass ich in einem Staat lebe, der viele Kirchenfeste aus dem Kalender gestrichen hat und dass unsere Kinder kaum noch wissen, wer Jesus Christus war. Sie wissen ja nicht, dass Christus Geschäftsleute vertrieb, obwohl er das Wesen eines Lammes hatte und sehr ungern Menschen vertrieb. Und auch, dass er, falls es ihn gab, sehr arm war. So ein Typ eines altertümlichen Sozialisten, der zu sagen pflegte, lasset die Kinder zu mir kommen. Oder selig sind, die da geistig arm sind. Und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Ashkenazi hat zweifelsohne einen inneren Reifeprozess erlebt, ohne auf seine linksgerichtete politische Orientierung zu verzichten. Nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen im August 1968 in die damalige CSSR emigrierte er in die Bundesrepublik Deutschland. Bis 1976 lebte er dann mit seiner Frau in München und konnte schnell, auch sprachlich, festen Fuß als Schriftsteller fassen. Er schrieb eine Reihe von Hörspielen für die ARD-Sender, die er oft auch selbst inszenierte. Nach seinen Drehbüchern entstanden einige Fernsehspiele für den Bayerischen Rundfunk und das ZDF. Ebenso bekannt wurde Ashkenazi als Autor von Kinderbüchern, die hierzulande erst nach der Wende von 1989 ins Tschechische übersetzt werden konnten. Für den Titel »Wo die Füchse Blockflöte spielen« wurde Ashkenazi im Jahr 1977 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Ludwig Aschkenazy starb am 18. März 1986 in Bozen, wo er sich mit seiner Frau Leonie Mann Aschkenazy 10 Jahre zuvor niedergelassen hatte. Die Fragen, die er als Drehbuchautor im erwähnten Film »Der Schrei« im Prolog gestellt hat, sind nach wie vor aktuell.
Der Mensch kommt zur Welt und beginnt gleich zu schreien. Niemand versteht ihn, aber allen hat er Freude gemacht. »Hier bin ich«, schreit der Mensch, »ich bin Leben gekommen. Bin ich hier richtig? Wurde ich guten Menschen geboren? Im anständigen Jahrhundert führe ich zufällig nicht einen Krieg? Hat man hier das Sklaventum abgeschafft? Habe ich die richtige Hautfarbe, die richtige Herkunft? Darf ich atmen? Vielen Dank also.«
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 22. Oktober 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
posloucháte vysílání rádia